Lieber Vater und Damen, da bitten wir dich, dass du unser Lehrer bist heute Morgen. Danke, dass du uns dein Wort gibst, das lebendig ist. Herr, und bewirke du doch in uns das, was dir gefällt und was auch nur du tun kannst. Amen. Lass uns in 1. Mose 12 beginnen, der Berufung Abrahams. 1. Mose 12, speziell der Vers 3. Gott beginnt mit einem Mann, aber eigentlich mit einer Familie, die er ruft. Er verspricht dieser Familie, dass aus ihr ein Volk entsteht. Aber dann muss er noch sagen, Abraham, was immer du denkst, deine Vision ist menschlich gesehen zu klein. Und er sagt in Vers 3, Abraham, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Alle Völker der Erde. Letztlich die großmögliche Vision, die kriegt Abraham hier zugesagt, als ein Mann, der noch keine Kinder hat. Und da wisst ihr, wie das weitergeht. Tatsächlich ist es so, dass Abraham einen Sohn bekommt und über Isaak geht es weiter zu Jakob und sein Enkel wird tatsächlich dann umbenannt und bekommt von Gott den neuen Namen Israel und durch ihn entsteht das Volk der Israeliten und Gott wirkt Wunder, befreit sie und bringt sie zurück in das Land, das er damals schon vorbereitet hat und Abraham versprochen hat. Und dann kommt dieser große Punkt, wo diese Gegenwart Gottes einen Platz bekommt. Aus dem Zelt der Begegnung wird jetzt ein Tempel, der etwas mehr die Herrlichkeit Gottes auch durch die Konstruktion zum Ausdruck bringen soll, in ganz vielen Details. Und Salomo ist dann an diesem Punkt, wo er den Tempel einweiht mit seinem Volk. Und in seinem Gebet, das ist ja quasi so, man könnte sagen, das ist der Punkt, wo das Volk Israel sagen kann, ja, und wir sind stolz, wir haben diesen Gott, der uns begleitet hat, der gesagt hat, er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Inmitten von diesem Gebet, in 1. Könige 8, da sagt Salomo Folgendes. Ab Vers 11, 41. 1. Könige 8, ab Vers 41. Und wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören, von dir hören und aus fernen Ländern kommen, um deinen Namen anzubeten, denn sie werden von dir und deinen gewaltigen Wundern und deiner Macht hören. Wenn sie dann zu diesem Hausgewand beten, höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, worum sie dich bitten. Denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk der Israeliten es tut. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt. Was für eine Vision, die Salomo da im Herzen hatte, nicht nur für sich zu leben. Und ich glaube, auch wir dürfen uns das immer wieder sagen, wir sind Gemeinde nicht für uns selber, sondern zur Ehre Gottes für eine Welt, die Jesus nicht kennt. Und das ist auch eine Herausforderung, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber Salomo bringt es hier ganz wunderbar zum Ausdruck. Alle Völker sollen dich erkennen und anbeten. Ja, das ist auch im Prinzip etwas, was sich durch die Psalmen hindurch zieht. Die Psalmen, die ja Ausdruck von Anbetung gegenüber Gott sind, sind sehr viele persönliche Psalmen, wo es um eine persönliche Beziehung geht oder um das Volk Israel, aber nicht nur. Und das ist erstaunlich, dass in ganz vielen Psalmen es diese Tür aufgeht und obwohl sie aus dem Volk Israel stammen, alle Völker mit einschließen. Und Psalm 67 ist da ein Beispiel, und den würde ich gern einmal komplett lesen, ist auch nicht so lang. Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht gnädig über uns leuchten. Und ihr merkt, da klingt so der aaronitische Segen an. Und man sagt, ja, ich bin hier voll beim Judentum. Ich bin bei dem, was sie ausmacht, die Israeliten. Aber dann geht es weiter. Und hier öffnet sich so die Tür. Auf der ganzen Welt soll dein Weg bekannt werden. Alle Menschen sollen sehen, wie du hilfst. Gott, die Völker sollen dir danken. Alle Völker sollen dich loben. Die Völker werden sich freuen und vor Freude jubeln, weil du sie gerecht richtest und alle Völker auf der Erde regierst. Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich loben. Dann wird die Erde eine gute Ernte hervorbringen. Und Gott, unser Gott, wird uns überreich segnen. Ja, Gott wird uns segnen. Und die Völker der Welt werden ihn verehren. Wie herrlich, dass das in den Psalmen dieser Ausdruck ist von Gottes Herzschlag für die Völker. Und dieser Kennen, der eigene Segen oder das, was ich als Segen erlebe, das ist nicht automatisch etwas, was nur mir gilt, sondern es geht darum, wie von Anfang an bei Abraham, diesen Segen weiterzugeben, damit die Völker der Erde gesegnet sind. Und auch die Propheten sprechen von diesem Plan. Ich glaube, Jesaja vielleicht mehr als andere nochmal oder intensiver. Da gibt es viele Stellen, eine ganz bezeichnende in Jesaja 49, wo er von dem Messias spricht. Und im Prinzip Worte, die Gott der Vater über seinen Sohn spricht, hier aufgeschrieben hat. Im Jesaja 49, Vers 6. Aus dem ganzen Lied über den Messias, aber in Vers 6, und das ist spannend. Da sagt Gott der Vater: Es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Diese Version wäre zu klein. Es genügt nicht, sondern ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Es wäre zu wenig, wenn das Volk Israel das einzige Volk bliebe, wenn so treues Gott anbeten würde. Es wäre nicht genug, weil nicht zum Ausdruck kommen würde, dass Gott kein territorialer Gott ist, der wie andere Gottheiten so ein Gott für das ein oder andere Volk wäre. Ein Gott, der nur einer Kultur entspricht und der nur eine Gruppe von Menschen gewinnen könnte und für sie da wäre. Gott ist der überragende Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der jedem Volk nah ist, der würdig ist, Anbetung aus jeder Volksgruppe zu empfangen. Deshalb wäre es zu wenig, wenn es Gott nur gelingen würde, ein Volk vor seinem Thron zu versammeln. Er sagt, nein, der Messias, der wird alle Völker vor meinen Thron bringen. Er wird aus dieser großen Herde alle Schafe zusammenrufen. Und dann wird annähernd oder einen Schritt mehr Gottes Herrlichkeit sichtbar werden in der Vielzahl der Völker, die auf ganz unterschiedliche Art, aber von Herzen, wie es ihrer Kultur entspricht, Gott, dem Jesus, dem Messias, die Ehre geben. Ja, und Jesus selber, der spielt darauf auch an und er zitiert einmal Jesaja 56, Verse 6 oder aus Vers 7 eigentlich, bei der Tempelreinigung, aber ich lese es euch hier sozusagen im Original. Jesaja nimmt es ja vorweg, diesen Blick, Haus des Gebets, Jesaja 56, Vers 6. Auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind und den Sabbat nicht entweihen und meinen Bund annehmen, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus große Freude. Auch da wieder das Thema Freude. Ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen, sollen mir willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Und Jesus sagt dann eben auch, als er den Tempel reinigt, das soll ein Haus des Gebets sein. Und man könnte ja eigentlich denken, Haus des Gebets wird ja reichen, weil das ist ja der Gegensatz zum Handel, den die Händler dort treiben, ein Haus des Gebets. Aber er zitiert es hier ganz. Und sein Schwerpunkt ist genauso auf für alle Völker, wie auf Haus des Gebets. Ein Haus des Gebets für alle Völker. Ja, und auch Simeon ist ein Prophet, der Jesus ganz unverhofft im Tempel trifft, in Lukas 2, als Jesus da als Baby hingebracht wird, um in dem Herrn zu weihen. Und Simeon findet seine größte Sehnsucht und auch die Verheißung, die er von Gott bekommen hatte, jetzt plötzlich erfüllt, als er Jesus auf den Arm nimmt, ihn segnet und Gott preist. Lukas 2, Vers 29. Oder ich lese einfach den Vers 32, da sagt er über Jesus: Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Ja, Jesus ist tatsächlich die Erfüllung der Verheißungen, ist die Realisierung von Gottes Heilsplan, den Messias zu senden, um sowohl das Volk Israel als auch alle Völker zurückzubringen zu Gott. Und das war für viele sehr verborgen, auch für die zwei Jünger, die am Sonntag, an jenem Sonntag des Passafestes zurückgehen, enttäuscht über das, was sich scheinbar nicht erfüllt hat in Jesus, in den sie die Hoffnung gesetzt hatten. Und in Lukas 24, da begegnet Jesus selber, der Auferstandene, diesen zwei niedergeschlagenen Jüngern. Und er ermutigt sie auf eine ganz spezielle Weise. Das wisst ihr auch, was er macht, ist, dass er ihnen die Schrift öffnet. Und wie viele von uns wären gern da dabei gewesen, als Jesus aus seiner Sicht die Heilsgeschichte aus dem Alten Testament her aufrollt und die Prophetien, die auf ihn hindeuten, so darlegt, dass auch für diese beiden Jünger deutlich wird, ja tatsächlich, es ist kein Unfall, keine tragische Wendung, sondern es ist Gottes Plan, dass der Messias gekreuzigt wird und aufersteht und dadurch uns zur Rettung wird. Und hier ab Vers 46, oder ja, 45, nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte: Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Im Prinzip ist das hier auch die Verbindung zu seinem Teil 2, dem Buch der Apostelgeschichte, hat Jörg ja im Prinzip vorgelesen. Das knüpft eben nochmal mit dieser Verheißung des Heiligen Geistes an. Aber seht ihr, dass Jesus bringt hier diesen Missionsgedanken aus dem Alten Testament hervor. Er verknüpft das Verständnis der Schrift mit dem Erkennen von Gottes Heilsplan für die Völker und sagt, daraus erschließt sich eigentlich der Ruf in die Mission und die Verheißung des Heiligen Geistes als Kraft und als Leitung für diese Aufgabe. Und ja, an dieser Aufgabe, an der sind wir immer noch dran. Und manchmal muss ich sagen, wir haben es zum Mond geschafft als Menschen, aber wir haben es tatsächlich noch nicht in die entlegensten Ecken dieser Erde geschafft. Da gibt es Völker in abgelegenen Tälern, die tatsächlich noch niemanden haben in ihrer Mitte, der ihrer Kultur das Evangelium bringt. Und das kann eigentlich nicht sein. Und das ist das, wo wir sagen, dafür wollen wir arbeiten. Das ist das, wo wir uns von Frontiers reinhängen und das, wo auch Marius und Anja und mit ihnen ihr alle daran seid, dass dieser Auftrag in Erfüllung geht und dass dieser Heilsplan Gottes, der uns erreicht hat, aber eben noch nicht alle Völker, dass der tatsächlich erfüllt wird. Und dann Paulus hatte diesen Plan oder diese Vision ebenso. Und er bringt es ganz gut nochmal zum Ausdruck in Römer 1, in Vers 5. Da schreibt er: Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Gottes Ehre wird groß dadurch, dass die Völker beginnen, ihm nachzufolgen, dass Menschen aus jeder Volksgruppe vor seinen Thron versammelt werden. Und dann die Offenbarung, ein Blick nach vorne, wo wir sehen werden, ja, dieser, dieser Plan Gottes wird in Erfüllung gehen und Gottes Herzschlag und seine Kraft werden dafür sorgen, dass tatsächlich die Volksgruppen vor seinem Thron stehen werden und ihn gemeinsam anbeten. Und Offenbarung 5, Vers 9 zum Beispiel, da werden sie gemeinsam sagen, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen, das Siegel zu öffnen. Da geht es um die Frage, wer hat eigentlich Autorität über die Menschen und diese Welt? Wem gehören die Menschen? Und sagen, du bist würdig. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Ja, und davon strotzt die Offenbarung zu sagen, ja, es wird tatsächlich passieren. Und dieses Thema mit allen Völkern, das kommt immer wieder vor. Offenbarung 7 zum Beispiel, ab Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm. Und dieses vielstimmige Lob wird dann erklingen und Gott, dem erhabenen Gott, dem Gott aller Völker, Ehre geben, um auszudrücken, er ist wirklich, er steht über allen Völkern. Und dieses mehrstimmige Lob, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn man mit Geschwistern aus anderen Kulturkreisen zusammen ist, einerseits die Unterschiedlichkeit, aber auch die Verbindung, die da zu spüren ist in Gottes Geist. In Freiburg, da gibt es eine italienische Gemeinde, mit der ich sehr verbunden bin und wenn ich kann, dann besuche ich die und ihr Lobpreis ist nicht das, was ihr hier genießt, sondern da gibt es ein Video, was gespielt wird, ja, so ein Musikvideo und das ist dann gut in italienischen Text so eingeblendet und das ist ja, wenn man so das Lied kennt und dann kann man so einigermaßen den Text mitlesen und hat das Gefühl, ja, ich singe italienisch und es ist so eine schöne Sprache für den Lobpreis, was ich Irina gesagt habe, wenn wir dann vor Gottes Thron stehen und sie mich dann nicht findet, dann soll sie mal im italienischen Blog gucken, ob ich dann da mitsinge. Aber es ist tatsächlich so, dass mein Lieblingslied ist Oceans, wenn ihr das kennt auf Italienisch, Senza Confini, das müsst ihr mal googeln. Es erreicht mein Herz. Ja, ihr könnt dann ja auch mal rübergehen und gucken, wie das ist, in dem anderen Blog, in anderen Sprachen, gemeinsam Gott anzubeten. Ich glaube, es wird alles sprengen, was wir bisher erlebt haben, gemeinsam zu sagen, ja, du bist würdig, Jesus. Und ich habe als letzten Vers am Ende der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 3, das finde ich einen sehr bezeichnenden Vers und da könnt ihr mal in eure Übersetzung schauen. Da steht bei mir, ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Steht da bei euch auch sein Volk? Es ist nämlich so, dass es guten Grund gibt, zu glauben, dass im Original seine Völker stehen. Sie werden seine Völker sein. Aber das hört sich nicht so ganz griffig an. Und ich glaube, sein Volk passt auch, weil wir vereint sind und diese Einheit in dem Begriff sein Volk natürlich zum Ausdruck kommt. Aber lest es doch mal so, und sie werden seine Völker sein. Weil nämlich das Wort Volk dann auch wieder die Vielfalt unterschlägt. Und Gott ist nicht für eine Gleichmacherei, sondern er freut sich an der Vielfalt in seiner Schöpfung, aber auch in der Vielfalt der Menschen. Und ich glaube, wir haben als Gemeinde da auch in den letzten Jahrhunderten viel dazugelernt zu sagen, ja, Jesus anzubeten, das muss nicht, das geht auch auf andere Arten als die westliche, wie wir Gemeinde feiern und leben. Und Frontiers ist dabei, immer wieder auch Wege zu finden und sich zu fragen, was heißt es eigentlich, Gott anzubeten, wenn ich in Jordanien bin? Und wie sieht eigentlich eine Gemeinde aus, die den Kaukasiern entspricht? Oder was heißt es als Uigure, Jesus anzubeten und wie kommt es in der Kultur zum Ausdruck? Und um zu sagen, ja, wir werden auch seine Völker sein, wo jeder einen besonderen kulturgeprägten Zugang findet und um Gott darin die Ehre zu geben. Und ich finde diese Entdeckung, dass Gott der Gott der Völker ist, der sich ein Volk, bestehend aus vielen Völkern, zubereitet, dass das ein wichtiger Punkt ist, um zu verstehen, warum Troppers gehen, die doch hier so einen wichtigen Dienst haben, einen fruchtbringenden Dienst, die vielleicht hier auch nochmal effektiver sein könnten, als wenn sie jetzt in Jordanien nochmal bei Null anfangen. Gerade für uns effektivitätsgeprägte Deutsche ist es auch echt immer für unsere Mitarbeiter total krass zu sagen, ich kann eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich fange bei Null an, allein auf den Markt zu gehen, da möchte ich eigentlich, dass mir jemand mich an die Hand nimmt. Und es ist auch sehr demütigend, weil man ja gewohnt war, sein Leben selber in die Hand zu nehmen und das in den Griff zu haben. Aber es wird sehr viel für Demut und Lernen brauchen. Und da kann man sich schon fragen, warum mache ich das? Abgesehen vor all den Gefahren, dass auch, wo meine Kinder auch etwas mittragen werden von diesem Einsatz. Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass Gott sagt, ich will nicht nur möglichst viele Menschen erretten. Ich glaube, das ist uns klar. Aber er sagt auch, ich möchte Menschen aus allen Volksgruppen erretten. Und wir haben das Vorrecht, dass viele Volksgruppen zu uns kommen. Und da gibt es eine Chance, die sich vielleicht noch nie oder seit langem nicht bestand, durch Menschen, die nach Deutschland kommen. Aber es kommen nicht alle Volksgruppen. Viele Volksgruppen kommen auch nicht raus aus dem Ort, aus dem Tal, in dem sie leben. Und wenn Gott es scheinbar wichtig ist und er sein Lob aus der Vielzahl der Völker besteht, dann ist der Auftrag auch, dass sein Evangelium dorthin gebracht werden muss. Und das ist der Grund, warum es auch Menschen braucht, die gehen. Und deshalb bin ich so begeistert, dass ihr euch einreiht in die Gemeinde von Antiochia, die einige ihrer Besten hat gehen lassen, und in viele anderen Gemeinden, die sich diesem Auftrag verschreiben. Und um zu sagen, ja, wir wünschen uns, dass Gottes Ehre groß wird und dass er von den Iranern, Jordaniern und das, was darüber hinaus noch vor euch liegt, angebetet wird.